HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Nun ist es also offiziell. Die Deutsche Bank und die Commerzbank wollen ergebnisoffene Fusionsgespräche führen.
Also die Fusionsgespräche sind derart zu bewerten, dass die Politik in Berlin doch deutlich Druck gemacht hat.
Wir können nicht erkennen, warum die Rahmenbedingungen für eine solche Großbank so viel besser wären als zum Beispiel für die alte Deutsche Bank. Die war ja schon nationaler Champion. Oh, your feet's too big. Don't want you 'cause your feet's too
big. Can't use you 'cause your feet's too big. Sowohl die Commerzbank wie auch die Deutsche Bank läuft weit hinter dem internationalen Standard.
Wie kann man wenige Jahre nach der Pleite von Lehman Brothers plötzlich über Großbankenfusionen reden?
Hier kommt es eben nicht zu einer Ergänzung von Stärken bei den Häusern, sondern zu einer Überlagerung von Stärken, die unweigerlich in einem Personalabbau münden würde.
Also von daher würde ich meinen, wenn es zustande kommt, reden wir nicht von ein paar Tausend, sondern von ein paar Zehntausend Stärken.
Monatelang gärten die Gerüchte. Nun ist es also raus. Die beiden größten deutschen Bankhäuser verhandeln über eine Fusion, die ja eigentlich eine Übernahme wäre. Und damit könnte für die Deutsche Bank die Commerzbank die Bank an ihrer Seite werden, um einen alten Werbeslogan aufzugreifen. Wünsche werden Wirklichkeit, wäre ein anderer der Deutschen Bank aus Wirtschaftswunderzeiten. Fragt sich nur, wessen Wünsche sind das, die wahr werden? Beide Banken wirken wenig euphorisch, was einen möglichen Zusammenschluss betrifft. Vielmehr scheint da der Bund eine Bank fürs Leben schmieden zu wollen. Noch so ein Slogan. Wobei es Finanzminister Scholz von der SPD am Ende auf die Füße fallen könnte, wenn er es war, der den Abbau von 20 bis möglicherweise 50.000 Arbeitsplätzen mitzuverantworten hat. Andererseits hat der Bund als größter Einzelaktionär der Commerzbank natürlich ein Interesse daran, die reingepumpten Milliarden eines Tages wiederzusehen, abgesichert durch eine neue, stärkere Großbank, die idealerweise auch international mithalten kann. HR2 Kultur, der Tag, Hauptsache groß, Deko, die neue Bank für Deutschland, unser Thema heute Abend. Eine Deko, die verschleiert, wie angeschlagen jedes Haus für sich genommen eigentlich dasteht. Und weil ja nun die Bundesregierung gerade mächtig Leistungen aus Leidenschaft einfordert im Zuge einer zeitgeistigen Industriepolitik, beginnen wir auch dort in Berlin bei Olaf Scholz.
Der Bundesfinanzminister gilt als Motor einer möglichen Fusion von Deutscher und Commerzbank. Olaf Scholz wünscht sich einen nationalen Bankenchampion. Seit langem soll er darauf hinarbeiten. Die beiden größten deutschen Privatbanken verständigten sich, über einen Zusammenschluss zu beraten. Von Olaf Scholz gibt es dazu ein paar knappe Worte auf Englisch bei einer internationalen Konferenz in Berlin.
It's private banks, they take their decisions.
Es sind private Banken, sie treffen ihre eigenen Entscheidungen, so der Finanzminister von der SPD. Auch seinem Sprecher Steffen Hebestreit ist kaum mehr zu entlocken.
Was ich sagen kann, ist relativ begrenzt. Es handelt sich um die Entscheidung zweier privatwirtschaftlicher Unternehmen, die gesagt haben, dass sie jetzt in Gespräche ergebnisoffen einsteigen wollen über eine engere Kooperation. Und wir als Bundesministerium der Finanzen nehmen das zur Kenntnis.
Und das vermutlich sehr wohlwollend. Das Ministerium sei aber nicht an den Gesprächen von Deutscher und Commerzbank beteiligt, versichert der Sprecher. Erst wenn diese beendet sind, sei eine Reaktion der Regierung zu erwarten. Dennoch, Helge Braun, der Kanzleramtschef, erklärt, wir schauen natürlich auf die Zukunft der Arbeitsplätze. Das sei ein sehr relevanter Punkt. Wenn es zum Verlust tausender Arbeitsplätze käme, dann sei das natürlich ein schwieriger Befund, so der CDU-Politiker im Gespräch mit Bild. Vor allem die Gewerkschaft Verdi warnt vor einem drastischen Stellenabbau bei beiden Banken. Verdi-Vorstand Jan Duschek.
Wir befürchten bei einer möglichen Fusion den Abbau von 10.000 Arbeitsplätzen, besonders im Privat- und Firmenkundengeschäft.
Nicht nur von der Gewerkschaft, auch von der Opposition gibt es parteiübergreifend Kritik an den Fusionsplänen. Vor allem die mutmaßliche Einflussnahme des Finanzministers stößt auf Unmut. Auch bei Marco Buschmann, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, meint,
es kann nicht die Aufgabe der Politik sein, Unternehmen am Markt ihre Strategie, ihre Fusionspolitik vorzugeben.
Auch AfD, Linke und Grüne stellen sich klar gegen die Fusion. Einhellige Meinung.
Wenn man zwei Kranke zusammenlegt, entsteht nichts Gesundes.
Linken-Chef Bernd Rieksinger sieht Gefahren für den Steuerzahler, falls die neue Großbank ins Schlingern gerät und gerettet werden muss. Zudem gingen die Verantwortlichen über die Interessen der Beschäftigten hinweg. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland fordert, die beiden Banken sollten sich aus eigener Kraft sanieren. Olaf Scholz wirft er vor, mit seinem Drängen zur Bankenfusion zehntausende Jobs aufs Spiel zu setzen. Der Sprecher des Finanzministers Hebestreit hält dagegen:
Ich habe keinen Druck wahrgenommen seitens des Bundesministeriums der Finanzen.
Unterstützung für eine mögliche Fusion von Deutscher und Commerzbank kommt vom SPD-Wirtschaftsforum. Dort heißt es, die deutsche Wirtschaft brauche ein global operierendes Bankhaus. Sollte es zum Zusammenschluss kommen, entstünde die mit Abstand größte deutsche Bank mit rund 38 Millionen Privat- und Firmenkunden und etwa 140.000 Mitarbeitern, zumindest nach heutigem Personalstand.
Keinen Druck der Politik wahrgenommen, haben wir gerade gehört. Dagegen spricht allerdings, dass der Staatssekretär von Scholz, Jörg Kukies, in den vergangenen Monaten fast 2 Dutzend Mal mit allen möglichen führenden Vertretern der Deutschen Bank gesprochen hat. Dass Finanzminister Scholz seinerseits in der Vergangenheit völlig unverhohlen eine Bank einforderte, um, wie er sagt, die globalen Ambitionen der hiesigen Industrie zu begleiten, weil in seinen Augen die deutschen Banken dafür nicht die Größe und die Globalität hätten. Dieter Hein ist Partner beim unabhängigen Analysehaus Fair Research. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Priro.
Herr Hein, die Deutsche Bank hatte Ende 2018 eine Bilanzsumme von 1,3 Billionen Euro. Sie ist in mehr als 60 Ländern aktiv und dürfte entsprechend durchaus in der Lage sein, Mittelständler bei der Expansion ins Ausland zu begleiten. Ist das ein vorgeschobenes Argument?
Aus meiner Sicht schon. Vor 35 Jahren waren noch 3 private deutsche Banken unter den Top 20 weltweit. Die Deutsche ist eine global agierende Bank schon seit über 100 Jahren. Sie wurde ja genau zu diesem Zweck auch gegründet, um deutsche Unternehmen im Ausland zu begleiten. Und auch eine Commerzbank und andere Banken, auch viele Landesbanken machen das. Also das ist aus meiner Sicht vorgeschoben.
Und was sind dann die wahren Gründe?
Ich glaube, die Grundanalyse des Finanzministers ist völlig richtig. Wir haben momentan seit Jahren eine sehr gute Konjunktur in Deutschland. Volksbanken, Sparkassen verdienen relativ gutes Geld, besonders im Vergleich zu den beiden Großbanken. Deutsche Bank macht beim Ergebnis pro Aktie seit 4 Jahren Verluste, teilweise sogar Milliardenverluste. Und die Commerzbank hat eigentlich seit 2008 zusammengenommen auch kein Geld verdient, ist seit 12 Jahren in der Restrukturierung, die Deutsche auch seit vielen Jahren. Die Ziele wurden nie erreicht. Beide Banken verdienen kein Geld, obwohl das Umfeld eigentlich recht günstig ist. Und da macht man sich natürlich Gedanken, wenn das Umfeld schlechter wird und dann auch die Kreditausfallkosten wieder deutlich steigen. Die sind momentan bei beiden Banken auf einem Rekordtiefstand, dass die Banken sofort wieder in eine Schieflage oder noch größere Schieflage kommen und man sie vielleicht retten muss. Allerdings ist die Lösung aus meiner Sicht die völlig falsche, weil beide Banken ähnliche Probleme haben, nämlich dass das Management nicht in der Lage war, in den letzten 10 Jahren eine richtige Strategie zu entwickeln und einfach, man kann es auch Platz sagen, unfähig sind.
Nochmal kurz zusammengefasst, das heißt, diese Übernahme käme sie, die geschieht da nicht aus einer Position der Stärke heraus, sondern aus purer Not?
Ja, die käme aus einer Notsituation und das ist auch meistens der Fall, wenn eine Bank übernommen wird, aber dann von einem starken Partner, nicht von einem schwachen. Es hat sich auch gezeigt, dass die bisherigen Übernahmen, zum Beispiel der Postbank durch die Deutsche Bank oder auch der Dresdner Bank durch die Commerzbank und dann die Übernahmen wurden auch eben mit den großen Überlappungen und Synergien begründet, leider nicht positiv positiv genutzt werden konnten. Also von daher haben beide Banken bisher auch nicht bewiesen, dass sie das Know-how haben.
Und da hat das Management auch gepfuscht?
Ja, die fahren die falsche Strategie und konnten jeweils auch bei beiden Häusern die Strategieprogramme und Restrukturierungsprogramme nicht erfolgreich beenden. Sie hatten immer gute Ziele, die sie aber nie erreicht haben und dann einfach das nächste Restrukturierungsprogramm angeschoben, obwohl die Probleme eigentlich sehr deutlich waren, wenn man sie hätte sehen wollen. Und die Deutsche Bank will eigentlich aus meiner Sicht die Commerzbank gar nicht übernehmen. Das ist die Idee vom Finanzminister, der sehr deutlich geschoben hat. Und
kann dann der Staat eigentlich die Deutsche Bank zwingen zu einer Übernahme?
Nein, sie ist da Bittsteller. Die Deutsche Bank hat die Strategie eben, dass sie eine globale große Investmentbank sein will und da hat die Commerzbank nichts, was ihr nützt. Von daher wird sie die Commerzbank nur übernehmen unter der Bedingung, dass aus meiner Sicht, wie gesagt, dass der Staat zustimmt, dass man die Bank übernimmt und dann ein Gutteil der Organisation der Commerzbank einfach schließt. Also von daher reden wir nicht von ein paar tausend Stellen, die abgebaut werden, sondern von ein paar Zehntausend, das können 20, 30 eigentlich sinnvoll werden, 40.000.
Dann hieße das Filialen schließen, es droht eine Entlassungswelle. Welche Angestellten würde die denn vor allen Dingen treffen?
Natürlich die Angestellten der übernommenen Bank oder des übernommenen Unternehmens, also hauptsächlich die der Commerzbank. Commerzbank hat rund 1000 Filialen in Deutschland, die Deutsche Bank 1400. Jeder kennt das. Gegenüber von der Filiale der Commerzbank ist auch meist eine Filiale der Deutschen Bank. Man braucht nicht zwei Filialen an der gleichen Stelle bei der gleichen Bank.
Die Finanzkrise ist rund 10 Jahre her. Damals war die Lektion, je größer eine Bank, desto enger sind Staat und Bank miteinander verknüpft auf Gedeih und Verderb. Mit der Größe wächst die Unkontrollierbarkeit und nun fordert ausgerechnet der Finanzminister einen solchen Koloss. Hat Scholz seine Lehren aus der Finanzkrise vergessen?
Entweder das oder er hat es nie gelernt. Also das, was er jetzt will, ist genau das Gegenteil dessen, was man eigentlich nach der Finanzkrise erreichen wollte, eben tendenziell kleinere Banken, damit das Risiko, wenn eine kippt, nicht so groß für den Staat und den Steuerzahler ist. Jetzt bekommt man dann, wenn es kommt, noch eine viel größere Bank mit noch größeren Risiken für den Staat.
Der Bankenanalyst Dieter Hein, vielen Dank für das Gespräch. Er steht der Übernahme also sehr skeptisch gegenüber, wie es überhaupt auf weiter Flur eigentlich kaum Befürworter gibt. Finanzexperten, Bankenaufseher, Großaktionäre, sie alle haben Zweifel. Selbst von einem Blutbad ist die Rede. Und dann heißt es immer wieder, aus zwei Truthähnen wäre noch kein Adler. Wenn man Pinguine an den Beinen festbinde, könnten sie trotzdem nicht fliegen. Oder wenn man zwei Kranke zusammenlege, entstünde nichts Gesundes. Wir wollen nun an dieser Stelle aber mal ein Loblied singen auf die, die sich zusammentun. Nicht immer einfach, wenn man so unterschiedlich tickt.
Paare, die zusammenbleiben.
Da, schau, eine Patrouille. Wir halten sie
an. Na klar.
Obelix, warte! Zu spät. Aber es hätte doch genügt, sie anzuhalten.
Bitte, sie halten doch.
Der eine plant, der andere haut. So hören sich Sieger an. Asterix und Obelix sind das Paar, in dem die Gegensätze sich nicht nur anziehen, sondern perfekt ergänzen. Oder wie ihr Chef Majestix es knapp zusammenfasst.
Also Asterix, du bist der Schlauste von uns und du, Obelix, bist der Stärkste. Ihr seid die Einzigen, die Erfolg haben können.
Eine Erfolgsformel, die komischerweise im Leben selten angewandt wird. Schon auf dem Schulhof stehen ja meist die kleinen Schlauen und die großen Kräftigen in verschiedenen Ecken. Zusammen könnten sie die Welt erobern. Stattdessen werden sie sich selten bis nie treffen und später jeder für sich vor dem Fernseher sitzen und staunen, wie in jeder zweiten Krimiserie zwei völlig unterschiedliche Typen zusammenarbeiten. Ja, die Schriftsteller und Drehbuchschreiber kennen die Paarerfolgsformel natürlich. Und deswegen werden in Romanen, Filmen und Fernsehkrimis ständig Leute zusammengespannt, die groß und klein, dick und dünn, doof und schlau, schüchtern und draufgängerisch, ordentlich und schlampig sind. Die können sich dann witzig auf die Nerven gehen, wie Laurel und Hardy oder Felix und Oscar, das legendäre Odd Couple, oder sich zusammenraufen und Abenteuer bestehen wie Karabenemsi und Haji Halef Omar und wie mindestens die Hälfte aller Tatortkommissarspärchen oder eben Asterix und Obelix.
Rainer Dachselt. Später folgen weitere ungleiche Paare. Ob die Aussichten im Falle der Deutschkommerz ebenso rosig wären, darf bezweifelt werden. Beobachter sagen stattdessen, da würden sich Not und Elend verbünden. Eine glückliche Ehe sei ungefähr so wahrscheinlich wie ein erfolgreicher Brexit. Beispiel Deutsche Bank, die hat mal die Deutschland AG dirigiert, hatte Ambitionen auf die Weltspitze. In den 90er Jahren war sie das mächtigste Geldinstitut in Europa. Seither aber ist sie tief gefallen und wenn man dachte, noch tiefer geht es nicht, folgte ein weiterer Skandal. In den 10 Jahren seit der Finanzkrise hat die Deutsche Bank mehr als 17 Milliarden Dollar an Strafen und Vergleichszahlungen geleistet. Die Commerzbank wiederum hat sich an der Übernahme der Dresdner Bank verschluckt. Sie musste sogar in die zweite Börsenliga, den MDAX, absteigen. Und beide, die Deutsche Bank wie die Commerzbank, haben seit 2018 weit über 40% ihres Börsenwerts verloren. Ein Blick ins wackelige Innere der beiden Häuser von Ursula Mayer.
Einst verdiente die Deutsche Bank Milliarden. Davon ist Deutschlands größte Privatbank mittlerweile weit entfernt. Die wichtigste Einnahmequelle sprudelt nicht mehr so stark wie früher, erklärt Sascha Steffen, Bankenexperte der Frankfurt School of Finance and Management.
In seiner Vergangenheit so, dass die Deutsche Bank sehr, sehr stark in dem gesamten Kapitalmarktgeschäft, gerade im Anleihengeschäft, sehr erfolgreich war und damit Geld verdient hat. Aber das Geschäft gibt es im Prinzip nicht mehr. Und die Frage ist, wie kann die Bank wieder in Zukunft Geld verdienen?
Das Problem ist, als Lehre aus der Finanzkrise stellt die EZB-Bankenaufsicht immer höhere Anforderungen. Die Deutsche Bank muss diese Geschäfte mit immer mehr eigenem Geld absichern, deshalb verdient sie daran immer weniger. Hinzu kommt, dass genau im Investmentbanking auch viele Rechtsstreitigkeiten ihren Ursprung haben. Seien es Zinsmanipulationen, fragwürdige Steuergeschäfte oder zweifelhafte Immobiliengeschäfte. In der Vergangenheit fielen dafür zum Teil hohe Geldstrafen an. Vor 3 Jahren drohte sogar eine Strafe in zweistelliger Milliardenhöhe aus den USA. Damals übte sich Konzernsprecher Jörg Eigendorf mehr recht als schlecht in Optimismus.
Wir sind nicht bereit, eine solche Summe zu zahlen. Die Vergleichssumme muss weitaus niedriger liegen. Wir sind aber auch zuversichtlich, dass wir hier die Summe beträchtlich runterhandeln können.
Das gelingt der Bank letztlich auch, doch es folgen weitere Skandale. Im vergangenen November gab es sogar eine Razzia wegen Geldwäscheverdacht. In Folge verlieren etliche Kunden das Vertrauen und suchen das Weite. Nicht viel besser steht die Commerzbank da. Sie setzt vor allem auf das Geschäft mit Privat- und Firmenkunden. Philipp Hessler von der norwegischen Investmentbank Pareto Securities erklärt.
Die Commerzbank belastet, denke ich, aktuell das Zinsumfeld am meisten. Jede Bank hat ja auch gewisse Einlagen, die sie von den Kunden bekommt, die sie ja wiederum dann weitergibt, entweder als Kredite oder einfach am Kapitalmarkt anlegt. Je niedriger die Zinsen halt sind, umso weniger kriegt sie beispielsweise, wenn sie die Gelder am Kapitalmarkt anlegt.
Dazu steckt die Commerzbank immer noch mitten im Umbau. Beide Geldhäuser stehen also unter Druck. Die Aktienkurse sind schon seit Jahren auf Talfahrt. Die Deutsche Bank flog im vergangenen Jahr sogar aus dem Eurostoxx 50. Die Commerzbank musste den DAX verlassen. Dazu noch einmal Bankenanalyst Philipp Hessler.
Das war natürlich eine Zäsur, aus diesem Leitindex rauszufliegen, aber ich denke jetzt auf das eigentliche Geschäft hat es keine Auswirkungen gehabt.
Trotzdem war es ein klares Signal, dass die beiden Banken an Bedeutung verlieren. Ihre Probleme haben sie bis heute nicht gelöst. Die Erträge bleiben niedrig. Daran würde wohl auch ein Zusammenschluss beider Banken wenig ändern, vermutet der Frankfurter Wirtschaftswissenschaftler Sascha Steffen.
Ich glaube, der Vorteil, den diese Fusion bringen könnte, ist tatsächlich auf der Kostenseite was zu machen. Geschäftsbereiche abzubauen, die einfach doppelt sind zum Beispiel. Auch unprofitable Bereiche einfach dann abzubauen.
Das würde aber zulasten der Mitarbeiter gehen. Tausende Arbeitsplätze wären von einer solchen Fusion wohl betroffen.
Ursula Mayer. Eigentlich gelten nationale Bankenmärkte ja als Spiegelbild der nationalen Wirtschaftslage. Sprich, wenn die Konjunktur brummt, wenn die Arbeitslosigkeit niedrig ausfällt, dann sind heimische Institute in der Regel auch profitabel. Anders in Deutschland. Deutsche und Commerzbank sind nicht profitabel und sie haben eine schwache Ertragskraft. Bei der Deutschen Bank zum Beispiel war das Verhältnis zuletzt 90% Aufwand, 10% Ertrag, heißt es. Und so bedarf es da nun eigentlich einer schlüssigen Erklärung, warum aus diesen zwei schwachen Institutionen automatisch eine starke Bank werden sollte. Stefan Wolf ist HR-Börsenexperte. Stefan, die Börse war da gestern offenbar recht zuversichtlich, dass das schon wird mit der Fusion, dass die sich lohnt. Jedenfalls gingen die Kurse steil rauf. Warum ist das heute anders?
Na, Fusion weckt erst einmal Fantasie. Man geht davon aus, dass da eine Menge Geld erstmal kursiert und dass es jede Menge Spekulationen gibt, wie denn letztendlich so ein Unternehmen dann in Zukunft aussehen soll. Sprich, das sind alles kurzfristige Spekulationen, die da den Markt beflügeln. Mittel- bis langfristig sieht es da schon wieder ganz anders aus und genau das spiegeln die Kurse auch jetzt schon wieder. Denn die Bedenken sind ja groß geworden und auch lauter geworden, was diese Fusion anbelangt. Nicht nur bei Finanzmarktexperten, auch die Bundeskanzlerin hat sich ja zurückhaltend geäußert, obwohl ja angeblich da ein politischer Wille vorliegen soll, zumindest beim Bundesfinanzministerium. Und das alles hat die Euphorie ein wenig gedämpft.
Bedenken gibt es viele. Sprechen wir mal über einen möglichen Vorteil dieser Übernahme. Das wäre die schiere Größe. Wenn wir uns die Bilanzsumme anschauen, dann entstünde die zweitgrößte Bank im Euroraum nach der BNP Paribas. Dadurch hätten die zwei zusammen dann mehr als 30 Millionen Privatkunden und größere Marktanteile im Firmenkundengeschäft. Ist dann Größe nicht doch irgendwie auch Stärke?
Größe ist natürlich Stärke, aber wenn man sich die Größen anschaut, dann bleibt auch eine fusionierte deutsche Commerzbank unter den Riesen ein Zwerg. Wenn man sich die große Konkurrenz anschaut, zum Beispiel HSBC in Großbritannien oder die großen US-Banken, die sind um ein Vielfaches größer. Und wenn man da im Konzert der ganz Dicken mitspielen will, dann müsste man noch einiges an Gewicht zulegen. Und dieses Gewicht, das werfen beide Banken im Moment schlicht nicht in die Waagschale.
Finanzminister Scholz gibt sich inzwischen auch deutlich distanzierter. An ihm sollen die Folgen einer möglichen Übernahme nicht kleben bleiben. Tatsächlich wäre das ja auch noch ein weiter Weg. Eine solche Transaktion gilt als super komplex und langwierig. Warum ist das so?
Nun, es ist super komplex und langwierig natürlich, weil man auf der einen Seite erstmal die Kostenfrage klären muss. Wie werden die Aktien getauscht? Wie viel Geld muss da noch zusätzlich fließen? Muss zusätzliches Geld am Kapitalmarkt aufgenommen werden? Aber dann kommen ja die eigentlichen Herkulesaufgaben auf die beiden Unternehmen zu, nämlich sich miteinander zu verbinden. Und das hat natürlich durchaus seine Schwierigkeiten, weil da werden zwei Unternehmenskulturen zueinander gefügt und das ist oft genug in der Geschichte in die Hose gegangen.
Im Grunde sprechen wir ja auch nicht nur vom Zusammenschluss zweier Geldhäuser, sondern es geht um insgesamt vier Banken. Die Deutsche, die Commerz, die Dresdner und die Postbank. Deren Übernahme wiederum hatte die Deutsche Bank 2008 angekündigt, hatte sie übernommen, liegen lassen, verkaufen wollen, dann doch integriert, was bis heute als Prozess nicht abgeschlossen ist. Und jetzt zusätzlich noch eine weitere ungleich größere Fusion möglicherweise. Wäre das überhaupt zu stemmen?
Das ist natürlich zu stemmen, aber es bedarf einiger Überzeugungsarbeit. Es dauert noch lange, bis ein Postbankkunde sich auch als Deutsche Bankkunde begreifen wird. Ebenso war es äußerst schwierig, damals für die Commerzbank die Dresdner Bank zu integrieren. Und auch hier sieht es so aus, dass die Kunden unterm Strich eher weggelaufen sind. Denn die Commerzbank hat heute weniger Kunden, wenn man sie mit der Dresdner Bank zusammensieht, als sie Kunden vorher hatte allein. Also es ist schwierig und es geht vor allen Dingen darum, die Kunden zu überzeugen, das ist die Hauptaufgabe dabei, denn auch da stoßen natürlich viele unterschiedliche Kulturen aufeinander. Der deutsche Bankkunde ist ja gewohnt, sich eher als Premiumkunde zu fühlen, während man bei der Commerzbank ja eher äußerst kostensensibel ist, denn da lässt man sich ja von hohen Wechselprämien anlocken und von Nullkontogebühren. Und das Ganze zusammenzubringen ist natürlich schwer.
Kritiker sagen, diese Übernahme, die lähme komplett, dann sei nach Jahren des Stillstands schon gar kein Platz mehr und kein Raum mehr für notwendige Reformen bei den beiden Banken. Welche Hausaufgaben haben Sie denn in der Vergangenheit nicht gemacht?
Nun, die Deutsche Bank hat ganz klar ihren Kulturwandel, den sie ja so oft beschworen hat, noch nicht vollständig vollzogen. Es sind noch viele, viele Rechtsstreitigkeiten offen. Das heißt also, diese Skandalserie muss erstmal abgearbeitet werden. Das hat nicht nur eine Menge Geld gekostet, sondern auch viel guten Ruf. Und bei der Commerzbank ist einfach noch der Staat drin. Der besitzt noch einen Teil der Aktien, hat also mitzusprechen, sodass sich die Commerzbank natürlich noch nicht wirklich hat freistrampeln können. Außerdem muss sich erstmal erweisen, ob dieses Konzept aufgeht, den Privatkunden mit hohen Prämien und niedrigen Kosten zu locken. Bislang verursacht das Ganze vor allen Dingen Kosten. Das heißt also, auch hier ist noch ein schwieriger Weg zu gehen.
Schauen wir auf das Umfeld der deutschen Banken. Wir haben hier in Deutschland das ziemlich einzigartige Drei-Säulen-Modell, also private Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken. Es gibt fast 1700 selbstständige Kreditinstitute. Zum Vergleich, in Spanien sind das weniger als 300. Deutschland gilt also als overbanked. Was hilft dann eine Übernahme, wenn die Marktbedingungen so sind, wie sie sind?
Das geht natürlich vor allen Dingen auch ums internationale Geschäft. Eine Großbank, ein europäischer Champion, der würde sich natürlich nicht nur europaweit, sondern auch weltweit ausdehnen wollen und würde dabei vor allen Dingen natürlich Unternehmen begleiten bei ihren Geschäften im Ausland. Das kann eine kleine Kreissparkasse nicht leisten. Dafür braucht man einen großen, starken Partner. Letztendlich ist es so, dass jeder Bankensektor die Bedürfnisse einer anderen Kundengruppe befriedigt. Schwierig ist es nur, wenn es sich da überlappt. Da hat man zum Beispiel die Überlappungen gesehen zwischen der Postbank und den Volks- und Raiffeisenbanken, die in etwa ein ähnliches Kundenklientel ansprechen. Aber generell ist die Ausrichtung natürlich eine unterschiedliche. Overbanked mag von daher stimmen, weil natürlich die Prozesse des Bankings immer mehr automatisiert werden und damit eigentlich immer weniger Bank nötig ist und aus Sicht des Kunden auch immer weniger Kontakt zur Bank.
Stefan Wolf, HR-Börsenexperte, Dankeschön. Sie hören HR2 Kultur, der Tag. Heute geht es bei uns um Hauptsache groß und eine neue Bank für Deutschland. Deutsche Bank und Commerzbank hatten ja übrigens schon mal einen Flirt im Sommer 2016, der war aber schnell wieder beendet. Beide kamen zu dem Schluss, dass sie erstmal bei sich zu Hause aufräumen müssten, bevor sie sich anderweitig verpflichten. Was sich ja nach wie vor behaupten ließe, die Notwendigkeit, daheim Ordnung zu schaffen, aber manchmal ist die Zuneigung auch einfach so groß, da ist Ordnung nebensächlich und Chaos an der Tagesordnung, zum Beispiel bei diesem Pärchen hier.
Paare, die zusammenbleiben.
Pumuckl! Pumuckl verschwindet, niemand ihn findet, weil es nicht gibt, was man nicht sieht. Niemand außer mir.
Meister Eder und der Pumuckl. Ein Paar, bei dem der eine für den Rest der Welt unsichtbar ist. Das ist eine seltene, aber innige Paarbindung. Mein Freund Harvey, der unsichtbare Hase, beschützt seinen Kumpel Elwood. Und Sokrates hört in entscheidenden Momenten auf sein Daimonion, einen Schutzgeist, der ihm von falschen Entscheidungen abrät. Eine falsche Entscheidung wäre zum Beispiel, den unsichtbaren Freund eifersüchtig zu machen. Denn der hat ja niemanden außer der Person, die ihn sieht. Es ist also sehr unklug, wenn Meister Eder einen Gartenzwerg in die Werkstatt lässt. Solche ungebetene Konkurrenz ruft heftige Reaktionen beim Pumuckl hervor.
Da liegt der dumme Gartenzwerg. Die Scherben sind Pumuckls Werk. Pumuckl ist jetzt voll des Glücks. Der Zwerg ist jetzt in tausend Stück.
Und so geht es allen, die versuchen, zwischen Meister Eder und den Kobold zu kommen. Meister Eder duldet es, denn er ist der weise Part in einer abgeklärten Herr-Knecht-Beziehung. Das ist sonst eine explosive Kombination. Entweder quält der Knecht den Herrn wie die Diener in der Commedia dell'arte, oder der Herr quält den Knecht wie Don Quixote den Sancho Panza. Meister Eder dagegen beschränkt sich auf gelegentliche Stoßseufzer.
Hier habt man allebei bloß Ärger. Jetzt darf ich die Scherben wieder zusammenkehren.
Denn eine Freundschaft mit einem für alle anderen unsichtbaren Kobold ist so wertvoll, dass man sie durch nichts auf der Welt aufs Spiel setzen will.
Rainer Dachselt über ein weiteres ungleiches Paar. Der kleine Klabautermann ist ein echter Chaot, der in Meister Eders Werkstatt sein Unwesen treibt. Über so schnöde Haushalts- und Alltagsgeschäfte wie Aufräumen und Hausaufgaben machen haben wir schon kurz gesprochen. Eine Disziplin, in der es die US-amerikanischen Banker sehr viel weitergebracht haben als ihre deutschen Kollegen und auch ihre europäischen insgesamt. Denn die meisten europäischen Bankhäuser, nicht nur eben die großen deutschen, stecken in der Dauerkrise. Die US-Konkurrenz ist längst enteilt und das, obwohl ja gerade in den USA die Finanzkrise ihren Anfang nahm.
The Dow traders are standing there watching in amazement and I don't blame them.
Immobilienblase, Bankenkrise, war da nicht was im Jahr 2008, was selbst den Präsidenten vor die Kameras trieb?
Good evening. This is an extraordinary period for America's economy. We are in the midst of a serious financial crisis.
Zum Jahrestag, 10 Jahre später, aber schien es eine andere Welt zu sein, ein anderes Zeitalter. Da sprechen Branchenvertreter wie JP Morgan Chase-Chef Jamie Dimon oder Brancheninsider wie Dick Bowie von Rafferty Capital Markets nicht mehr von einer Katastrophe. Nein, sie sprechen 2018 von einem goldenen Zeitalter für Banken mit stetig wachsenden Umsätzen.
I think the banks are entering a, so to speak, golden age in which they're going to be able to earn, you know, consistent increases in earnings.
Mitte Januar haben die großen US-Banken ihre Zahlen für das Schlussquartal des vergangenen Jahres vorgelegt. JP Morgan etwa hat rund 7 Milliarden Dollar verdient, mehr als je zuvor. Die Citigroup hat ihren Gewinn um 14% steigern können. Bankenanalyst Mike Mayo sprach schon vor einem Jahr von Frühlingsgefühlen für die Citigroup nach 20 Winterjahren.
It's even springtime for Citigroup after 20 years of winter.
Aktuell profitieren die amerikanischen Geldhäuser stark von Donald Trumps Steuerreform, vor allem der deutlich gesenkten Körperschaftssteuer. Der US-Präsident steht zudem für eine Rücknahme von Bankenregulierung und er wird nicht müde, die ökonomische Entwicklung als Beleg für den Erfolg seiner Politik zu nehmen. Hier gibt er einmal mehr ein Interview vor seinem abflugbereiten Hubschrauber. Die Wirtschaft ist sehr, sehr stark. Der Aktienmarkt war in den vergangenen Monaten großartig. Seit meiner Wahl hat der fast 50% zugelegt. Darüber bin ich natürlich sehr froh. Diese allgemeinen Wirtschaftsdaten nützen natürlich auch den Banken, während in Europa Brexit, der Haushaltsstreit mit Italien und griechische Schuldenkrisen stimmungstrüber sind. Im internationalen Bankenranking führt derzeit China ganz klar mit seinen Big Four, den großen vier, allesamt Staatsbanken mit Staatsgeld. Die US-Amerikaner steigen ein auf Platz 6 mit JP Morgan Chase, der Bank of America auf Platz 9. Die Deutsche Bank belegt erst den 15. Platz. Warum? Nach der Immobilienkrise war in Amerika einiges anders als in Europa. So konnten sich die Banken in den USA nicht aussuchen, ob sie Staatshilfe nehmen oder nicht. Sie bekamen sie geradezu zwangsweise verordnet. Sie seien besser vorbereitet auf regnerische Zeiten, sagt Gretchen Morgenson vom Wall Street Journal im Gespräch mit dem Sender CBS.
Well, the banks are much more well capitalized. They have a lot more money set aside for a rainy day than they did leading up to the crisis.
Dividenden und Bonusse waren tabu, bis die Banken ihren Stresstest bestanden hatten. In Deutschland dagegen mussten die Institute Kapitalhilfen eigens beantragen. Die Europäer sind auch über ein Jahrzehnt später noch mit Rechtskosten und Abschreibungen belastet. Zudem ist der europäische Bankenmarkt viel kleinteiliger als in den USA. Die Amerikaner dagegen haben einen großen, homogenen Heimatmarkt und damit, ob vor oder nach der Krise, ganz klar ein paar Schwergewichte, darunter die Bank of America, JP Morgan und die Citigroup. Allerdings, mahnt Morgenson, habe die US-Politik der Bankenrettung nach der Krise auch ein fatales Signal gesetzt. Indem niemand von den hochrangigen Bankenmanagern rechtlich verfolgt wurde, gab es eine klare Botschaft. Ihr hochriskantes Verhalten, das das ganze Finanzsystem aufs Spiel gesetzt hat, dieses Verhalten wird nicht bestraft. Um die so machtvollen Institutionen hat man sich gekümmert, nicht aber um machtlose Einzelne.
Die großen Wall-Street-Häuser beherrschen also den Markt, wie die amerikanischen Banken das geschafft haben, berichtete Kai Clement. In der Zeit direkt nach der Finanzkrise speckten die US-Kollegen massiv Belegschaft ab und setzten mehr auf zuverlässige Einlagen von Sparern, während die Deutsche Bank ganz im Gegenteil ihr Personal aufblähte und weiter am Investmentbanking festhielt und total riskante Geschäfte einging, als sei da nie so etwas wie die Finanzkrise gewesen. Auch bei der Bezahlung orientiert sich die Bank an alten Zeiten. Später kürzte sie zwar bei den Kosten, aber an ein neues Geschäftsmodell traut sich offenbar keiner ran. Tatsächlich müsste sich die Deutsche Bank wohl aber neue Ertragsquellen erschließen, statt sich in eine Übernahme zu flüchten oder reintreiben zu lassen, sagen Kritiker. Manchmal funktioniert es aber auch mit den Fusionen, was wir uns genauer anschauen möchten mit dem Wirtschaftshistoriker Professor Christopher Kopper von der Uni Bielefeld. Guten Abend.
Schönen guten Tag.
Herr Professor Kopper, wie ist zum Beispiel die Deutsche Bank zum größten Institut in Deutschland geworden?
Ja, die Deutsche Bank gibt es jetzt schon seit 149 Jahren. Sie ist schon während des Deutschen Kaiserreichs bis 1918 durch Fusionen mit mittelgroßen Banken in ganz Deutschland und mit Privatbanken gewachsen. 1929 wurde sie dazu zu dem, was sie heute immer noch ist, zur größten Geschäftsbank Deutschlands. Es schlossen sich damals zwei große Banken zusammen, die Deutsche Bank und die Diskontogesellschaft, die etwa ein gleiches also Geschäftsmodell hatten, eigentliche Kundschaft und die aufgrund, kann man sagen, der relativ knappen Kapitaldicke damals zu Recht der Meinung waren, wir müssen uns zusammenschließen, um für eine Krise gewappnet zu sein. Das war auch wirklich hilfreich. Die Deutsche Bank überstand die Weltwirtschaftskrise besser als ihre Konkurrenten.
Das heißt, damals schon war Größe ein Argument. Das hört man ja auch heute wieder.
Ja, es war ein Argument, denn Sie müssen berücksichtigen, damals wurden die großen Industrieunternehmen überwiegend durch Bankkredite finanziert und weniger durch Börsengänge. Und natürlich brauchten sie eine wirklich große Bank, um auch entsprechende Risiken eingehen und große Kredite vergeben zu können.
Da ist dann aber die Lage nicht übertragbar auf heute.
Ja gut, heute ist das Problem, dass das klassische Industriekreditgeschäft und das Privatkundengeschäft relativ wenig bringt, weil die Zinssätze auf einem historischen Tief sind. Das heißt, bei Zinsmargen von unter 2% verdienen sie im sogenannten Retail Banking, also Privatkundengeschäft und im Kreditgeschäft vergleichsweise wenig. Das heißt, auch das ist ein Grund, größer zu werden und vor allen Dingen an den Kosten für das Filialnetz zu sparen.
In Deutschland waren viele Fusionen allerdings glücklos. Ein Beispiel, die Hypo Vereinsbank, die heute von Mailand aus gesteuert wird. Was ist da schiefgelaufen?
Ja, das lag daran, dass einer der beiden Teile, ich glaube die Bayerische Vereinsbank, ziemlich hohe Risiken im ostdeutschen Immobiliengeschäft unmittelbar nach der Wiedervereinigung einging. Und einige Jahre, nachdem die Fusion zunächst erfolgreich schien, kamen plötzlich dann diese Risiken dann aus dem Erdboden hervor und mussten mit Milliardenbeträgen dann geregelt werden, sodass also dann diese Fusion dann doch nicht mehr als ein Glücksfall aus der Sicht des anderen Partners erschien.
Es gibt Beispiele aus europäischer Geschichte, da gibt es zwar auch verpatzte Bankenfusionen, aber insgesamt hat man den Eindruck, da läuft das besser, zum Beispiel im Fall der französischen BNP Paribas, aber es gibt auch noch andere Beispiele, die Banco Santander, die UBS, die sind allesamt entstanden durch Übernahmen oder Fusionen, das sind ja im Prinzip dann Champions, so wie die Bundesregierung, die auch gerne hätte. Was können wir uns denn von denen abgucken?
Ja gut, in der Schweiz lag es ja nahe, dass die beiden größten Banken fusionierten. Die hatten ähnliches Geschäftsmodell, ähnliche Unternehmenskultur und vor allen Dingen, beide sind also vor allen Dingen im Ausland tätig, weil die Schweiz als Binnenmarkt viel zu klein ist. Nur eine Fusion mit der UBS war sicherlich keine gute Idee für die Deutsche Bank, weil die UBS ganz andere Schwerpunkte hat, sehr starken Schwerpunkt in der Vermögensanlage und im Investmentbanking, während hierzulande ja also dann das Interesse der Öffentlichkeit daran besteht, dass weiterhin also eine große deutsche Geschäftsbank deutsche Unternehmen, deutsche Privatleute überall in der Welt betreuen kann.
Und so jemand wie die Deutsche Bank will vielleicht auch keiner haben, mit Risiken, von denen keiner weiß, was da noch dahinter steckt.
Natürlich,
und sie wäre am Ende auch möglicherweise nur ein Juniorpartner.
Ja, wobei es gab ja schon mal den Versuch der Deutschen Bank mit der Dresdner Bank zu fusionieren, aber da wurde der Dresdner Bank um das Jahr 2000 herum schnell gewahr, dass sie dann nur der Juniorpartner bei der Fusion zweier ungleicher Partner sein würde und das war dann der Grund, weshalb die Dresdner Bank sich dann doch nicht getraut hat und die Fusion abgeblasen wurde und in der Folge übernahm dann die Allianz einen ziemlich großen Teil der Dresdner Bank und 2009 in der Bankenkrise war es für die Allianz nicht mehr interessant, die Dresdner Bank weiter zu besitzen und damit war dann der Weg frei zur Fusion Dresdner Bank und Commerzbank, wobei dann die Commerzbank der aufnehmende Teil war.
Sie haben jetzt zweimal gesagt, ähnliches Geschäftsmodell. Ist das denn wichtig für den künftigen Erfolg? Ist das die Voraussetzung?
Ja, ist nicht zwingend. Also es wäre ja gut, wenn sich die Stärken zweier fusionierender Banken ergänzen. Aber es ist natürlich wichtig, dass sie die Erwartungen der Stakeholder, das heißt also der vor allen Dingen der Kunden, aber in dem Fall auch, kann man sagen, der deutschen Wirtschaft und auch der Staates erfüllt. Und wenn beispielsweise die Deutsche Bank mit einer Bank fusionieren würde, die zum Beispiel ihr Geld im Investmentbanking verdient, wäre das sicherlich aus Sicht deutscher Anleger, deutscher Bankkunden beunruhigend.
Aus Ihrer Sicht betrachtet, aus der historischen, was müsste an Bedingungen gegeben sein, damit die Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank gelingt?
Ja, zunächst mal eine gründlichste Prüfung. Das heißt, alle Risiken müssen schonungslos offengelegt werden, auch alle Risiken, die man in der Zukunft antizipieren kann. Es gibt ja schon neue Eigenkapitalvorschriften, die deutlich besser sind als die vor der Krise. Aber man muss natürlich auch sehen, also wo ist beispielsweise im laufenden Geschäft ein Risiko, wo produziert man zu teuer und vor allen Dingen, welche Synergieeffekte kann man sich davon versprechen. Es ist ja so, dass heutzutage immer mehr Bankengeschäfte online abgewickelt werden. Man braucht gar nicht mehr so ein großes Filialnetz. Andererseits aber auch erwarten natürlich Privatkunden mit Vermögen und auch Unternehmenskunden, dass vor Ort ein Kundenberater oder beispielsweise auch, kann man sagen, ein Firmenkundenbetreuerin ansprechbar ist.
Und das wird teuer.
Und dann muss ich natürlich ausrechnen, also wie viel kostet das? Was kostet dann die Integration der IT? Und also wie viel sparen wir auf lange Sicht durch die, kann man sagen, Straffung des Filialnetzes?
Professor Christopher Kopper, Wirtschaftshistoriker an der Uni Bielefeld. Vielen Dank für das Gespräch. Halten wir fest, Fusionen sind überaus komplexe, komplizierte, langwierige und riskante Unterfangen. Aber ließe sich das nicht auch im übertragenen Sinne behaupten von Partnerschaften generell? Da muss man einstecken können, Kompromisse aushandeln, Geduld haben. Vor allen Dingen aber funktioniert's mit Humor.
Paare, die zusammenbleiben.
Das ist das Schöne, man weiß vorher nie, wann was Komisches passiert in dieser Show.
Ist was Komisches passiert?
Ja.
Dumm, dass man es nicht weiß.
Waldorf und Statler, die beiden Alten aus der Muppet Show, das wahrscheinlich unschlagbarste Paar der Showgeschichte. Widerspruch ist zwecklos, vor allem wenn er von unbegabten Bühnenkomikern kommt.
Du mochtest also meinen letzten Witz nicht?
Doch. Wenn du uns versprichst, dass es der letzte bleibt.
Wie machen die beiden das?
Wir haben ein Geheimrezept.
Das stimmt.
Und das heißt blindes Einverständnis. Ein gegensätzliches Paar kommt vielleicht weit, aber zwei, zwischen die kein Blatt Papier passt, die kommen überall hin. Wer sich ihnen entgegenstellt, wird in die Zange genommen. Wer sich ihnen unterwürfig nähert, kriegt extra einen übergebraten. Und zuletzt lachen immer Waldorf und Statler, auch wenn sie über sich selber lachen.
Sehr schön. Wenn sie singen, singt mein Herz mit.
Ach was, lass mal hören. Nettes Lied, aber der Herzschrittmacher müsste gestimmt werden.
Ja, bevor man einen Witz auf ihre Kosten gemacht hat, haben sie schon zwei bessere über sich gemacht. Waldorf und Statler sind das virtuose Paar. Sie sind so lange zusammen, dass sie jeden ernst gemeinten Streit, jedes Missverständnis schon lange hinter sich haben und ihre ganze Energie darauf verwenden können, sich kunstfertig die Bälle so lange zuzuspielen, bis allen Betrachtern schwindlig wird.
Ach, weck mich doch bitte, wenn das Programm anfängt.
Es läuft schon eine ganze Weile.
Dann weck mich, wenn's vorbei ist.
Gut.
Rainer Dachselt über die beiden humorbegabten Lester-Opis der Sesamstraße. Banken hierzulande sind seit fast 20 Jahren im Niedergang begriffen. Einige durchaus selbst verschuldet, wie im Falle der Deutschen Bank mit ihren Tausenden von Rechtsstreitigkeiten, Strafzahlungen in Milliardenhöhe und, wie Kritiker sagen, Kapitalvernichtungsorgien. Anders die Big Four in China, von denen wir vorhin schon kurz gehört haben, die wachsen und wachsen, staatlich aufgepumpt und dirigiert.
Chinesen mögen es großzügig. Auf gut 600 Quadratmeter Fläche residiert die größte Bank des Landes an einer der besten Adressen Berlins, dem Potsdamer Platz. Und das, obwohl hier nur wenige Mitarbeiter tätig sind. Die Industrial and Commercial Bank of China, ICBC, ist nicht nur die größte Bank im Reich der Mitte, sondern auch der Welt. Jedenfalls gemessen an ihrer Bilanzsumme. Auch ihre drei bedeutenden Mitbewerber, die China Construction Bank, die Agricultural Bank of China und die Bank of China, folgen alle auf den oberen Plätzen der Rangliste, bevor dort westliche Namen auftauchen. Doch während die französische BNP Paribas, die amerikanische JP Morgan oder die britische HSBC die gesamte Welt als ihren Markt ansehen, ist das bei den chinesischen Riesen ganz anders. Sie sind zwar groß, doch sie konzentrieren sich auf den heimischen Markt, so Gabriele Wiedmann, China-Expertin bei der DK Bank.
Die chinesischen Banken sind sehr stark staatlich kontrolliert und sie haben eine ganz wichtige Funktion in der chinesischen Volkswirtschaft, nämlich sie sind dafür verantwortlich, dass Kredite vergeben werden, damit das Land weiter wachsen kann. Im internationalen Bereich sind die Banken kaum aktiv, weil sich durch die staatliche Vorgabe die Aufgabe der Banken rein aufs Inland begrenzt, rein auf die Kreditvergabe.
Tatsächlich sind die ausländischen Aktivitäten der vier staatlich gelenkten Banken eher gering und teilweise sogar rückläufig. So sank etwa der Gewinnanteil am Auslandsgeschäft bei der Bank of China auf 22% im vergangenen Jahr, von zuvor rund 30%. Zwar zeigen alle Institute auch im Ausland gern Flagge, haben Repräsentanzen oder schalten Werbung, dabei geht es aber meist um die bilateralen Beziehungen, also etwa die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen. Bei großen internationalen Geschäften hält man sich am Ende lieber zurück. Das hat zum Teil auch historische Gründe. Während der Zeit Maos war die People's Bank of China sowohl Notenbank als auch kommerzielles Kreditinstitut. Im Jahr 1979 wurden dann drei der vier staatlichen chinesischen Banken aus der Notenbank gelöst. 1984 folgte die ICBC als heute größte. Erst nach der Jahrtausendwende transformierten diese Banken zu modernen Geldhäusern. Allen vier Instituten fehlt also schlichtweg Erfahrung im internationalen Geschäft. Wenn chinesische Banken sich im Ausland engagieren, handelt es sich meist um Prestigeprojekte, die der Pekinger Staatsführung besonders am Herzen liegen, etwa Kredite für das Mammutprojekt Neue Seidenstraße, das den alten Handelsweg zwischen China und dem Westen wiederbeleben soll. Hinzu kommt, dass China riesige Berge an faulen Krediten und eine extrem hohe Staatsverschuldung verbucht. All das lenkt den Blick der Banken ebenfalls ins Inland. Für Gabriele Wiedmann von der DekaBank kommt aber noch ein anderer Aspekt hinzu. Letztendlich sei das Verhalten der Banken im Reich der Mitte auch eine Reflexion der chinesischen Staatsform.
In China haben wir ja eine gelenkte Pseudomarktwirtschaft. Da braucht es staatlich gelenkte Banken, damit der staatliche Wille durchgesetzt werden kann. Sollte jetzt China ein stärkeres Aktivwerden von Banken global haben wollen oder auch eine freiere Aktivität von Banken, dann müsste es die Banken von der staatlichen Leine lassen. Dann wiederum wäre aber der zentrale Planungsgedanke nicht mehr erfüllt.
Und genau damit ist wohl vorerst nicht zu rechnen. So werden ICBC und Co. wohl weiter in repräsentativen Geschäftsräumen ihrer Häuser im Ausland vertreten. Doch die großen Geschäfte machen die anderen.
Die Bundesregierung fürchtet trotzdem, zwischen diesem starken Player China auf der einen Seite und den USA auf der anderen Seite zerrieben zu werden. Deshalb die nationale Industriestrategie 2030 von Wirtschaftsminister Altmaier, der darin ähnlich wie Olaf Scholz postuliert, wir brauchen nationale Champions, um auf Augenhöhe mit Wettbewerbern aus USA und China zu sein. Ulrike Herrmann ist deutsche Wirtschaftsjournalistin und Publizistin und arbeitet unter anderem für die Tageszeitung Taz. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Frau Herrmann, Kritiker sagen, Gegner schlägt man nicht unbedingt, indem man sie imitiert. Was wäre denn ein Weg für die deutsche Regierung, die ihre Banken unterstützen will?
Naja, also eigentlich muss man ja erstmal sagen, diese ganze Idee, dass wir jetzt einen nationalen Champion brauchen, damit die deutsche Industrie exportieren kann, die ist eigentlich völliger Unsinn, denn die deutsche Industrie exportiert ja schon. Wir sind hier Weltmeister bei den Exportüberschüssen. Also es gibt überhaupt kein Problem für die deutsche Industrie, an das nötige Geld ranzukommen, um weltweit Geschäfte zu machen.
Was ist dann der eigentliche Hintergrund?
Ja, also aus meiner Sicht ist es eben so, dass es Scholz, wenn er jetzt die Fusion mit der Commerzbank und der Deutschen Bank anstrebt, darum geht, dass er die Deutsche Bank retten will. Die Deutsche Bank ist kurz vorm Kollaps und das ist deswegen so dramatisch, weil wir ja im Augenblick eigentlich eine Hochkonjunktur haben, nicht? Seit 2009 haben wir eigentlich permanentes Wachstum und trotzdem ist es in der Deutschen Bank in diesen letzten 10 Jahren der Hochkonjunktur nicht gelungen, vernünftige Gewinne zu machen. So, jetzt kommt aber eine Rezession, das ist schon abzusehen. Außerdem ist es ja immer möglich, dass neue Finanzkrisen auftreten. Und sobald sich das wirtschaftliche Umfeld verschlechtert, ist völlig klar, dass die Deutsche Bank kollabiert und dann Milliarden an Staatsgeld kostet. Denn man kann ja so eine Riesenbank nicht einfach pleite gehen lassen. Das würde die gesamte Wirtschaft mitreißen. Man muss sie retten. Und weil Scholz sieht, dass in Zukunft sehr wahrscheinlich Staatsgeld nötig ist, um die Deutsche Bank zu stabilisieren, versucht er jetzt sozusagen im letzten Moment durch eine Fusion mit der Commerzbank die Deutsche Bank noch irgendwie zu stabilisieren, sodass weniger Staatsgeld nötig ist.
Manche Beobachter sagen, das sei ein historischer Moment. Wie sehen Sie das?
Das ist ein historischer Moment, also denn egal, wie das jetzt mit diesen Fusionsgesprächen weitergeht, das weiß ja keiner, ob es wirklich zu einer Fusion kommt. Es ist beispiellos, das muss man wirklich sagen, dass ein deutscher Finanzminister sich in die Geschäfte der Großbanken einmischt und sagt, sie sollen fusionieren. Und selbst wenn die Fusion jetzt erstmal platzen sollte, ist es trotzdem so, dass schon allein durch diese Signale aus dem Finanzministerium eigentlich klar ist, dass die Zeit der privaten Großbanken in Deutschland zu Ende geht.
Die Banken, nicht nur die Deutsche Bank und die Commerzbank, kämpfen ja auch damit, dass dieses Geschäftsmodell Universalbank nicht mehr läuft, dass sie aber auch kein neues Geschäftsmodell jetzt bislang identifiziert haben. Und dann sind da gleichzeitig diese Fintechs und die Googles und Apples dieser Welt, die sie bedrängen. Wie denken Sie, dann müssten sich die Banken da aufstellen?
Ja, also das Problem der Banken ist jetzt nicht, dass Google auch Zahlungsverkehr macht, nicht? Also denn die Banken haben mit dem reinen Zahlungsverkehr, irgendjemand überweist an irgendwen anders Geld, noch nie wirklich Gewinn gemacht, sondern das Kerngeschäft der Banken sind die Kredite. Und das Problem der Banken ist aber, dass jetzt die Zinsmargen so gering sind, dass man mit Krediten eigentlich überhaupt kein Geld verdienen kann. Und das andere Standbein, das die Deutsche Bank ja dann hatte, alternativ das Investmentbanking, bringt eigentlich auch kein Geld mehr und ist vor allen Dingen ja wahnsinnig riskant, nicht? Und es ist davon auszugehen, dass in den Kellern oder in den Bilanzen der Deutschen Bank beim Investmentbanking eben immer noch jede Menge Leichen schlummern, die noch hochspülen werden. Und insofern ist jetzt das Problem der Banken, dass sie eigentlich weder mit den Krediten noch mit dem Investmentbanking irgendwie noch Geld machen können. Und dafür gibt es langfristig auch gar keine Lösung, weil dieses Kundengeschäft ist ja in Deutschland eigentlich schon verteilt und zu einem großen Teil eben in den Händen der Sparkassen, die ja durchaus auch sehr erfolgreich sind. Und die Privatbanken, also Commerzbank und Deutsche Bank, können in dieses Kundengeschäft der Sparkassen eigentlich praktisch überhaupt nicht eindringen.
Ja, es wollen sich erstmal beide Bankvorstände 6 Wochen Zeit nehmen, um ihre Entscheidung mitzuteilen. Eigentlich hatte Deutsche Bank-Chef Sewing in der Vergangenheit ja immer wieder betont, wir schaffen das aus eigener Kraft. Das sei der Plan A. Plan B, die Fusion. Wenn nun nach 6 Wochen alle, die sich drüber gebeugt haben, zu dem Ergebnis kommen, die Fusion ist wirtschaftlich unsinnig. Was könnte dann ein Plan C sein?
Es gibt keinen Plan C. Das ist ja genau das Problem. Dann ist die Deutsche Bank wieder bei Plan A. Und Plan A sieht aber eben so aus. Also Plan A wäre ja weitermachen. Und man muss sich klar machen, was das bedeutet. Also der Aktienkurs der Deutschen Bank ist im Augenblick bei 8 Euro. Nicht? Vor der Finanzkrise war eine Aktie der Deutschen Bank 109 Euro wert. Nicht? Da sieht man mal den rasanten Absturz. Und wenn eine Aktie nur noch 8 Euro wert ist, das ist Ramschniveau, heißt das eben, dass man auch gar keine Kapitalerhöhung mehr durchführen kann, weil man, wenn man irgendwie Geld zusammensammeln wollte, so viele Aktien rausgeben müsste, dass praktisch der gesamte Aktienbestand dann verwässert wäre. Das würden die bisherigen Aktionäre nicht mitmachen. Das heißt, die Deutsche Bank sitzt in der absoluten Sackgasse. Ihre Aktien sind nichts wert. Sie kann keine Kapitalerhöhung machen. Eine Fusion, wenn sie scheitert mit der Commerzbank, bedeutet das, es gibt auch keine anderen Fusionen. Ihr Investmentbanking produziert eigentlich nur Verluste und sie hat noch Leichen im Keller. Das heißt, die Deutschen müssen sich mit dem Gedanken anfreunden, dass die Deutsche Bank über kurz oder lang einfach untergehen wird.
Hat sie in diese Lage nicht auch der Finanzminister reingetrieben? Denn der hat ja immer wieder wissen lassen, alleine sind die beiden Häuser zu schwach, um aus der Krise zu kommen und zu wachsen. Wenn jetzt so eine Übernahme nicht gelänge, wer sollte ihnen das dann noch zutrauen?
Ja, aber das Problem ist ja, dass ich finde es jetzt ein bisschen unfair zu sagen, Finanzminister Scholz ist dann schuld, weil ich meine, der Aktienkurs war vorher auch schon unter 8. Nicht? Das heißt, jeder, der die Börse kennt und die Deutsche Bank kennt, der wusste auch schon vorher, dass die Deutsche Bank am Ende ist. Nicht? Also Scholz spricht nur aus, was unter den Börsianern jeder schon weiß.
Offiziell wird jetzt abgewunken, nein, das sei noch keine Vorentscheidung für eine Fusion. Das sei auch noch gar nicht ausgemacht, dass die tatsächlich kommt. Was denken Sie?
Also ich meine, es ist unklar, ob eine Fusion kommt, weil die Risiken einer Fusion sind sehr groß. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt die Deutsche Bank und die Commerzbank zum ersten Mal über eine Fusion nachdenken würden. Nicht, dass Fusionsgerüchte gibt es schon seit 3 Jahren. Und bisher haben aber die Banken dann doch es nicht gewagt zu springen. Ganz einfach, weil so eine Fusion am Anfang kein Geld spart, sondern Geld kostet. Also muss man ja die Abteilungen zusammenlegen, die ganze Infrastruktur dann zusammenbasteln, die gleichen Computersysteme haben, das dauert alles Jahre, das kostet viel Geld. Am Ende spart man dann zwar beim Personal, aber erstmal muss man investieren. Und das Problem ist ja, dass die Deutsche Bank gar kein Kapital hat, um noch zu investieren. Also deswegen hat man sich bisher das mit der Fusion nicht getraut und es kann natürlich sein, dass man dann wieder davor zurückschreckt.
Ulrike Herrmann, deutsche Wirtschaftsjournalistin und Publizistin, sie arbeitet unter anderem für die Taz. Vielen Dank. Die Deutsche Bank, einst Ikone der deutschen Wirtschaft, von Konkurrenten gefürchtet. Es scheint wirklich schlecht, um sie zu stehen und ernst zu sein. Vor 10 Jahren verbuchte sie alleine im ersten Quartal 2009 noch mehr als 1 Milliarde Euro Gewinn. Heute ist sie froh, wenn sie nach Schmerzensjahren überhaupt mal eine schwarze Null verkünden kann. Und da hofft nun die Bundesregierung offenbar, dass Größe hilft. Nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid. Vielleicht ist es aber auch nur Leistung, die Leidenschaft. Das war HR2 Kultur. Der Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.